Auf seiner Website ist der letzte Eintrag von 2008. Sein Buch heißt Testgetriebene Entwicklung mit JUnit und Fit. Trotzdem glauben wir, dass er Spannendes zu erzählen hat. Unser Gast in dieser Porträtausgabe des Online-Talks ist Frank Westphal, der Erfinder, Programmierer und Betreiber von River.de, eine Seite, die jeden Tag die wichtigsten Artikel aus deutschen Online-Medien und Blogs verlinkt. Ein Pulsmesser der deutschen Blogosphäre sozusagen. Guten Morgen, Frank in Hamburg.
Guten Morgen. Ja, auch von mir einen guten Morgen nach Hamburg. In Köln sagen hallo Sebastian Sonntag.
Und Thomas Reintjes. Und wie immer in der Porträtausgabe des Online-Talks beginnen wir mit einem Fragebogen. Frank, verrat uns dein Alter.
41.
Du bist online seit?
91.
Webadresse?
Das wäre frankwestphal.de und river.de mit VV.
Dein Beruf?
Ja, eigentlich freiberuflicher Softwareentwickler.
Offline-Hobbys?
Lösen, lesen. In den letzten Monaten so ein bisschen die Neuentdeckung der Mathematik, meine Liebe dafür.
Soziale Netzwerke?
Ich habe mich da ziemlich stark rausgezogen. Ich habe noch einen Twitter-Account, der aber eigentlich nicht genutzt wird. Also nur zum Lesen.
Okay, Zeitung oder E-Paper?
Ganz spärlich. Ich habe eine Zeit lang Brand 1 gelesen, aber das war das letzte Abo, was ich dann gekündigt habe. Also eigentlich gar nichts mehr.
Mac oder Windows?
Macintosh.
Das oder der Blog?
Das Blog.
Ein Leben ohne Internet wäre?
Schön viel Zeit für andere Dinge hätte man dann.
Wenn man meinen Namen googelt?
Dann findet man wahrscheinlich meine Homepage frankwestphal.de.
Frank, viel findet man nicht über dich im Netz. Ich habe mich natürlich ein bisschen umgesehen. Ich habe auch eben schon erwähnt, deine Seite frankwestphal.de ist jetzt nicht die aktuellste, ganz im Gegensatz zu River natürlich. Versteckst du dich ein bisschen hinter deinem Produkt River?
Nee, das war einfach irgendwann eine Frage der Zeit auch und der Trennung und auch Neubeginn. Also River war letztendlich mal so als kleines Projekt nebenbei gestartet und hat dann doch mehr Zeit gekostet, als ich gedacht hätte. Hat mich auch gefreut, weil es hat mich da so ein bisschen reingesaugt. Ja, und die ursprüngliche Webseite, die jetzt eben nicht mehr so viele oder gar keine neuen Inhalte hatte, wie du schon sagtest, ist seit 2-3 Jahren ist da im Grunde nichts Neues gekommen. Ist eben auch so ein bisschen dem geschuldet, dass sich das eben verteilt hat. Ich habe dann die Sachen, die mich interessiert haben, und die Neuankündigung und so weiter eben dann auf das River-Blog verschoben. Und so ist dann frankwestphal.de, die alte Homepage, eigentlich nur noch das Überbleibsel aus meinen Beraterjahren, sage ich einfach mal, wo ich das Buch geschrieben habe und so. Das ist eben schon eine Weile her.
Und soziale Netzwerke, hast du ja eben im Fragebogen gesagt, nutzt du eigentlich auch kaum noch? Interessiert dich das nicht? Oder?
Ich war am Anfang sehr begeistert von zum Beispiel Xing und dem sozialen Graphen dort und was man da alles so an neuen Sachen rausfinden konnte. Auch über die Leute, die man dachte, dass man sie schon lange kennt. Und irgendwann habe ich aber dann gemerkt, dass zum Beispiel gerade Xing nur noch so ein selbstautomatisierender Rolodex ist und ich das Gefühl hatte, dass es eigentlich nicht meine reale, aktuelle Welt oder widerspiegelt. Dass da also hauptsächlich Kontakte noch rumliegen, die schon eine Weile zurückliegen und wo jemand, der da drauf guckt, auch einen falschen Eindruck von mir bekommt. Und ja, dann war es damals halt noch so, dass da die eigene E-Mail-Box innerhalb von Xing gab und dann habe ich dann irgendwann einfach gesagt, das will ich irgendwie nicht weitermachen und war da so ein bisschen enttäuscht, dass Leute hauptsächlich, dass ich das Xing-Profil angeguckt habe, aber dann gar nicht mehr zu der eigenen Webseite rüber gesurft sind. Und mein Heim ist dann halt schon ja eben meine eigene Webseite, auch wenn sie eben mittlerweile jetzt nicht mehr gepflegt ist. Aber so war es eben damals. Das war mir damals wichtiger und deswegen habe ich mich dann irgendwann rausgezogen, weil mich das vom Zeitaufwand einfach dachte ich so, das steht in keiner Proportion zu dem, was ich zurückbekomme. Und dann habe ich einfach gesagt, so, dann kappe ich das jetzt hier einfach und bin da raus.
Okay, jetzt wissen wir ein bisschen was über dich und jetzt müssen wir natürlich auch noch was über River erfahren. Vor genau 5 Jahren muss das gewesen sein, als du begonnen hast, daran zu arbeiten. Was war denn damals die Idee dahinter?
Ja, es ist tatsächlich fast 5 Jahre. Nächsten Sonntag, glaube ich, habe ich die allerersten Zeilen Code geschrieben. Und Ja, die Idee war eben einfach so den Feedreader, den ich sowieso schon hatte, dem halt ein bisschen zu automatisieren und die eigene Feed-Sammlung eben nach anderen Aspekten zu durchsuchen und darin Muster zu erkennen, eben um herauszufinden, was sind so die top aktuellen Themen, die in der Blogosphäre besprochen werden. Und ich hatte dann innerhalb von 3 Tagen einen gut funktionierenden Prototypen und dachte, das könnte nicht nur mich interessieren, es würde vielleicht auch anderen Leuten helfen, da einen Überblick zu schaffen oder zu behalten. Und nach 5 Wochen ungefähr war das dann, ja, es war 3.3.2007, habe ich dann die Seite geöffnet für die Öffentlichkeit. Es war ganz spärlich am Anfang, da fehlten ganz, ganz viele Sachen. Sowas Essentielles wie ein RSS-Feed gab es erst 1 Woche später und so. Aber das Echo war gut und habe ich dann eben weitergemacht. Und ja.
Und wie würdest du River, wie es heute ist, beschreiben?
Ja, so Pulsmesser ist eigentlich schon gar nicht so verkehrt. Letztendlich ist es eben eine Seite, die die verschiedenen Internetkanäle durchsucht, also hauptsächlich Blogs und Online-Medien und Twitter und so auf dem Radar hat. Und was eben ein Newsbot gut machen kann, eben automatisch eben diese Netzmedien zu durchsuchen und eben zu gucken, welche von den Inhalten dort wurden jetzt innerhalb der letzten Zeit vermehrt verlinkt, getwittert, genannt. Und daraus wird dann eine rund um die Uhr eine aktuelle Seite generiert, die sich mehrmals am Tag, also 6-mal die Stunde, aktualisiert und hoffentlich so einigermaßen widerspiegelt, wo das Herz und das Interesse der Netzgemeinde so liegt gerade. Das verschiebt sich über den Tag auch relativ stark. Also deswegen die Idee, der Name River eben, der Fluss, alles ist im Fluss, eben diesen Nachrichtenstrom erstmal ein bisschen zu bündeln und dann eben in einer neuen Form darzustellen. Also es ist von der Natur her, es ist ein News-Aggregator, Nachrichtenaggregator, so der nächste bekannte Verwandte, den alle kennen dürften, ist Google News, wo eben aus verschiedenen Internetseiten einzelne Ausschnitte genommen werden und die wieder neu zusammengestellt werden.
Und ist dieser River von heute immer noch der, an dem du vor 5 Jahren angefangen hast zu arbeiten?
Ja, es gibt tatsächlich Codestücke, die habe ich 5 Jahre lang nicht angefasst und andere Teile habe ich mittlerweile schon 8 oder 9 Mal neu geschrieben oder überarbeitet.
Und so von der Idee her, hast du dich von der Ursprungsidee irgendwie entfernt oder ist sie immer deutlicher geworden mit der Zeit?
Ja, also von dem Prinzip und von der Gestaltung ist es größtenteils gleich geblieben. Wobei sich das von der Informationsarchitektur, das ist ein schwieriges Thema. Ich höre das immer wieder, dass Leute nicht verstehen, was das soll und was das hier macht. Und du hattest damals mit Felix Schwenzel im Gespräch darüber auch gesprochen. Das ist letztendlich
hier im Online-Talk war das.
Genau, das ist das River dem Prinzip. Ich habe das in den ersten Blog-Einträgen Bottom-Up-News genannt. Dass also die kleinen Beiträge, die großen Schlagzeilen auf die Seite draufspülen, eigentlich das Wichtige sind. Und das ist von der Informationsarchitektur nicht einfach darzustellen, weil auf der einen Seite muss man eine Hierarchie darstellen, man muss also sagen, das hier ist das Groß und das hier sind die kleinteiligen Dinge darunter. Aber trotzdem ist es oft so, dass, also zumindest ist mein Gefühl, und das ist nicht meine Intention, dass zu viele Leute eben zu viel Augenmerk auf die großen Schlagzeilen richten und zu wenig auf die kleinen Blog-Einträge, die dem Ganzen eigentlich die Kraft gegeben haben, um da zu erscheinen, dass sie da eigentlich gar nicht mehr drauf gucken. Und ich finde gerade, das ist das Interessante daran.
Mhm. Da kommt jetzt auch gerade über Twitter die Frage rein, warum tauchen bei River so viele Artikel von Spiegel Online auf?
Ja, natürlich ist es auch dem geschuldet, dass Spiegel Online die sind schon sehr lange im Netz und haben sich da irgendwo etabliert. Ich würde sagen, die sind das Leitmedium schlechthin. Also je nachdem, aus welcher Richtung man guckt, sind das die Besucherzahlen oder auch bei Twitter die Aufmerksamkeit, die sie dort bekommen, in den Blogs und so weiter. Das ist die am meisten verlinkte Nachrichtenseite, das ist die am meisten getwitterte Nachrichtenseite. Und Ja, man könnte natürlich das Ganze irgendwo von der Nachrichtenauswahl, also das, was quasi die Redaktion da im River Code auswählt, die Story-Selektion, könnte man das begrenzen. Ist halt immer schwierig, weil man weiß halt eigentlich nicht, was man damit abschneidet. Das könnte halt eben gut sein, dass man dann irgendwie nach dem fünften Spiegelartikel sagt, so jetzt musst du erstmal ein bisschen warten, jetzt gehst du erstmal in die Warteschlange. Was könnte halt gerade der Spiegel-Online-Artikel sein, der dann gerade wichtig ist, der eigentlich die anderen drei oder vier, die vorher gekommen sind, ganz schnell überholen würde. Und dafür ist der Computer dann eben einfach noch nicht intelligent, oder vielmehr ich als Programmierer nicht intelligent genug, dem Computer beizubringen, wie er das denn beurteilen könnte. Da ist natürlich das Bauchgefühl eines menschlichen Chef vom Dienst natürlich irgendwie, der würde das Ding sofort irgendwie entweder blocken oder eben auf die Seite bringen. Und ja, das kann der Computer nicht.
Wenn das so schwierig ist, du hast eben davon gesprochen, das gestalterisch auch darzustellen, wie die Artikel zusammenhängen, welche wichtig sind, worauf man sein Augenmerk lenken sollte. Arbeitest du da mit Gestaltern zusammen oder schaffst du dir das dann selber drauf, wie man sowas macht und baust die Seite komplett alleine?
Ja, das ist alles von mir. Das Logo ist mal ursprünglich handgemalt mit Bleistift und dann eingescannt. Man sieht auch, dass es eigentlich schief und krumm ist. Ich habe das nie vektorisiert. Und das Design und HTML und CSS und die ganzen Sachen, das ist alles, also das ist ein reines Ein-Mann-Projekt. Und ja, also das ist halt, wie gesagt, von der Gestaltung her, ich habe mittlerweile die kleinen Stories mittlerweile in Rot gesetzt. Aber ich hoffe einfach, dass es so irgendwie deutlich wird. Aber ich denke mal, dass ich irgendwann einfach wieder zu dem allerersten Design zurückgehen werde. Im Moment ist das Design so ein bisschen für mich auch, ich möchte das irgendwie schön auf dem iPad haben. Und dafür ist es mit jetzt gerade optimiert. Eigentlich müsste man das für die verschiedenen Medien, iPhone, Webseite, also dieses Schlagwort Responsive Web Design, eben eigentlich unterschiedlich designen. Aber das ist dann eben auch wieder eine Frage des Aufwandes und ob sich das lohnt.
Hast du so einen bestimmten Besucher im Kopf, für den du die Website machst? Machst du die für dich selber?
Ja, ist für mich selbst natürlich, wobei ich dann auch auf viele Sachen verzichten könnte. Für mich hat sich das in den letzten Jahren so ein bisschen verschoben. Ganz am Anfang dachte ich, das wäre auch von dem, was ich als Echo bekommen habe, als Feedback, eben eine Sache, die sich natürlich irgendwo in dem Ökosystem der Blogs ansiedelt. Und da dann eben auch immer gleich in dem Kontext genannt wird. Also wird halt immer noch als Blog-Aggregator benannt, obwohl sich, also das ist irgendwie schwer, diese Positionierung zu ändern. Das ist halt einmal so benannt worden und dann kommt man da schwer wieder raus. Wobei es mittlerweile ja viel, viel breiter geworden ist. Und mittlerweile denke ich eben, dass die Seite schon viel besser eigentlich den Einstieg bietet für Leute, die eben eigentlich gar nicht wissen, wo anfangen mit den Social Media Geschichten, also mit Blogs und Twitter. Wen kann man da lesen, wen muss man lesen, welche Twitter-Accounts sind neu oder wer schreibt über welche Themen und so weiter. Also zum Entdecken von diesem ganzen Kosmos gab das eben eigentlich viel zu wenig. Es gab dann so verschiedene Blog-Verzeichnisse, aber da ist dann eben auch schnell so, dass Leute sich da so reinmogeln und da kann sich dann eben natürlich jeder anmelden, aber es ist dann eben auch schnell, dass man da eben Suchmaschinenoptimierer und solche Sachen dann hat, die dann irgendwie einfach da ihre Sachen so reinfärchen möchten. Und das ist bei River eben so ein bisschen das Prinzip, dass da eben die Blogs, die aufgenommen werden in den Index, zum Beispiel müssen halt über das Peer-to-Peer-Prinzip eben empfohlen werden von Blogs, die schon auf dem Radar von River stehen. Und so gesehen ist es schon eigentlich, glaube ich, die bessere Seite für jemanden, der noch ganz unbedarft an das Thema rangehen möchte.
Und wie viele Menschen nutzen das im Moment so jeden Tag?
Oh, ich bin nicht so ein Statistik-Junkie, was solche Sachen angeht. Das schwankt ziemlich stark auch. Zuletzt, als ich geguckt habe, schwankt so zwischen 3.000 und 6.000 Visits pro Tag. Wobei natürlich dann die Unique Visitors noch darunter liegen.
Als du die Seite entwickelt hast, gab es da eigentlich schon auch die großen amerikanischen Aggregatoren? Also BuzzFeed gehört vielleicht zu den bekanntesten. Waren die Vorbild für dich?
BuzzFeed kam viel, viel später. Das ist ja von jemandem gemacht, der bei der Huffington Post ausgestiegen ist. Vorbild war eigentlich TechMeme von Gabe Rivera und das, wie heißt denn das mal noch, Findery von, oh Gott, wie heißt er jetzt, Greg, der bei Amazon vorher gearbeitet hat und dort die Empfehlungsmaschinerie gebaut hat. Und die basieren auf ganz unterschiedlichen Prinzipien, aber die beiden waren eigentlich für mich, wo ich dachte so, wieso macht das eigentlich nicht mal jemand für die deutsche Netzlandschaft? Und so habe ich das dann eben gemacht, bin aber da eben auch so ein bisschen dran kleben geblieben. Ich habe dann irgendwann auch englische Quellen hinzugenommen, was ein gemischtes Feedback produziert hat. Bestimmt auch irgendwann wieder zurückkommen wird, aber im Moment jetzt nicht so auf dem Fokus steht, weil das ist eigentlich schon ganz gut, dass River so diese eine kleine deutsche Nische bedient und das dann eben hoffentlich gut.
Ja, also brauchen wir mehr davon, mehr deutsche Rivers? Oder bist du froh, dass du so wenig Konkurrenz hast?
Nee, im Gegenteil. Es gab, nachdem, um das jetzt vorwegzunehmen, nachdem ich dann eben dieses Jahr River für eine Zeit lang einschläfern musste, gab es dann auch schon eine ganze Menge, will ich sagen, Versuche, andere Projekte, die auch teilweise einen ganz anderen Fokus legen. Und ich finde das gut. Also ich habe dann auch in einem Interview mal gesagt, dass ich das eigentlich gut finde, dass die Newsbots das unter sich so ausbetteln quasi. Es gibt ja so diese Roboter-Veranstaltung, wo Roboter-Fußball gespielt wird oder sowas. Und ich finde das eigentlich ganz gut, dass dann eben die Newsbots da gegeneinander antreten, weil letztendlich den großen Nutzen davon haben dann natürlich die Leser, weil die auch verschiedene Perspektiven dadurch bekommen, weil jeder einzelne Aggregator durch die Art und Weise, wie er programmiert ist, natürlich einen gewissen Ausschlag zu bestimmten, also Tendenzen hat, einen statistischen Bias.
Wäre da ein guter Ansporn für dich?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das bringt verschiedene Perspektiven auf die gleiche Landschaft und ich finde das interessant, das auch dann eben vergleichen zu können.
Du hast uns ja auch ein paar deiner Lieblingsseiten mitgebracht, in die wir im Laufe der Sendung auch immer mal wieder reinschauen werden. Die erste Seite, über die wir mit dir reden wollen, heißt hacker.de. Das ist ein Blog mit der Unterschrift Datapop. Die Artikel behandeln vor allem Technikthemen und Themen mit einem Netzbezug, würde ich das mal so zusammenfassen. Gemacht wird das Blog von Markus Spahr, der seine Seite selbst als Blogbündel zum aktuelleren Zustand des Webs bezeichnet. Ja, warum ist das eine deiner Lieblingsseiten?
Ich finde das mit großem Abstand, das ist eigentlich das beste Tech-Blog in Deutschland. Er ist extrem minimal, was das angeht. Also einige Leute schreiben mittlerweile diese TLDR, Too Long Did Not Read, Abkürzung für ihre Artikel. Aber bei ihm ist das wirklich so, dass jeder Artikel halt ganz, ganz kurz ist. Und dann, wenn er mal wirklich in die Tasten reingreift, dann ist das wirklich fundamental. Die muss man wirklich mit der Lupe suchen, aber es gibt sie. Es gibt die längeren Blogbeiträge von dem Markus. Und was ich bei ihm sehr interessant finde und auch bei dem Benjamin, den ich auch vorgeschlagen hatte, ist...
Aber da sprechen wir auch gleich noch.
Ja, die sind beide sehr neugierig, was neue Technologien angeht, aber treten dem Ganzen auch mit einer natürlichen Skepsis entgegen. Also sind so ein bisschen, kann ich auch so ein bisschen mitfühlen, ich würde mal sagen Netznostalgiker. Also wo halt eben die aktuellen Entwicklungen nicht alle per se immer gleich hochgelobt werden, sondern eben mit einem gesunden Abstand erstmal betrachtet werden. Das finde ich sehr gut.
Jetzt hast du neben hacker.de noch eine Seite mitgebracht, wo es dann Neuigkeiten zum Thema Hacken gibt, die da zusammenlaufen. Ycombinator.com. Ist das Hacken jetzt im Prinzip wirklich die Beschreibung von Technik? Also du hast gerade gesagt, hacker.de ist ein Tech-Blog. Oder geht es da wirklich ums Hacken? Hast du auch ein Interesse am Hacken an sich? Oder ist das für dich der klassische Begriff des Programmierens und der Technik?
Ja, es gibt ja da eigentlich drei verschiedene Geschmacksrichtungen für den Begriff. Das eine ist, dass wirklich Programmieren als Handwerk, das kommt von dem MIT, das ist der eine Begriff. Das andere ist Hacken so im Sinne von dem Chaos Computer Club. Also Sicherheitssysteme zu hacken und vielleicht eben auch da die Schwachstellen zu finden, zu identifizieren und die zu kommunizieren. Und das dritte ist halt dieses Hacken im Sinne von verbessern, Politik hacken, Geräte hacken, also dieser Do-it-yourself-Ansatz. Und die der Y-Combinator, das ist letztendlich das ist ein Startup-Inkubator von dem Paul Graham, der mal in der ersten Internetblase da sehr erfolgreich sein E-Commerce-Shop-System an Yahoo verkauft hat und eben mittlerweile diese kleine, diesen Startup-Hafen da betreibt und um sich herum eine ganz interessante Gruppe von Menschen angesiedelt hat. Und die blocken quasi, das ist so ein bisschen, dass jeder dort eben die News posten kann auf dem Hacker-News-Portal und dadurch eigentlich einen sehr interessanten Mix hat. Das ist halt schon sehr technisch, das ist, hat super viel mit Programmiersprachen zu tun. Das ist letztendlich für mich eigentlich das River für Programmierer. Für mich die beste Seite, um auf dem Laufenden zu bleiben. Teilweise ist es sogar viel, viel schneller als Tech-Meme und andere Kanäle. Da entsteht eine interessante Diskussion, aber gleichzeitig eben auch kann man da die einzelnen News hoch und runter voten. Und der Mix von den News dort ist eben auch, das sind wie gesagt Programmiersprachen, das sind teilweise wissenschaftliche Beiträge, aktuell natürlich auch viel Netzpolitik, weil es in den USA gerade da ordentlich zur Sache geht. Für mich ist das wirklich so die eine Seite, die ich am Tag wirklich mehrmals aufrufe, um zu gucken, was verschiebt sich da. Also so ähnlich wie bei River eben auch.
Jetzt hast du ja gerade schon selber drei Definitionen des Begriffs Hacker oder Hacken gegeben. Würdest du dich selber da irgendwo einordnen können? Bist du selbst ein Hacker?
Wenn dann schon in der Definition von dem MIT, also eben Programmieren als Handwerk und sich da eben immer weiter zu verbessern und quasi das so als Berufung zu sehen und die Tugenden und so, die damit zusammenhängen. Aber es ist tatsächlich ja so, je länger man sich mit so einem Thema beschäftigt, desto mehr weiß man eigentlich, was man noch gar nicht weiß. Das ist ja eine lebenslange Reise.
Wir lernen auch jeden Tag dazu. Sebastian und ich gehören ja zum Webschau-Team bei D-Radio Wissen und ja, fassen da jeden Tag um 9 und um 13 Uhr aktuelle Netzdiskussionen zusammen. Also vielleicht so ein bisschen River fürs Radio. Und ein wichtiges Thema, sowohl bei River als auch bei uns in der Webschau, war natürlich diese Woche die noch stärker personalisierte Suche, die Google jetzt eingeführt hat.
Ja, aber dabei geht's ja darum, dass Google jetzt auch bei der normalen Suche sein soziales Netzwerk Google Plus mit durchsucht. In der Ergebnisliste finden sich dann auch Postings aus Google Plus, die zum Suchbegriff passen. Bei der Personensuche werden die Freunde mit einbezogen, die man in dem sozialen Netzwerk hat. Noch funktioniert das Ganze nur in den USA, soll aber bald auf den Rest der Welt ausgeweitet werden. Ja, und ob das jetzt eine Verbesserung oder ich sag mal eine Verwässerung der Ergebnisse ist, darüber wurde diese Woche viel diskutiert. Kritiker fürchten, dass die Qualität der Suchergebnisse unter der neuen Funktion leiden wird oder dass man keine neuen Impulse mehr von der Außenwelt bekommt und sich nur noch in diesem Dunstkreis des sozialen Netzwerks bewegt. Auf der anderen Seite hoffen Befürworter, dass durch die Einbeziehung dieser Suchergebnisse aus Google Plus Seiten, Blogs oder Postings höher in den Ergebnissen auftauchen als bisher. Naja, die gute Nachricht, wem es nicht gefällt, der kann die Funktion auf jeden Fall abschalten. Die Frage an dich, Frank, kannst du dir vorstellen, dass River auch so einen ähnlichen Weg einschlagen könnte, so eine Art Personalisierung?
Ja, rumgespielt habe ich damit ja schon. Das ist oben noch als Reiter zu sehen, mittlerweile nur noch für den River-Twitter-Account ausgewertet. Aber was ich da mal gemacht habe und was auch zu den besten Zeiten eben 200 Nutzer hatte und da auch sehr gutes Feedback bekommen hatte, war eben, dass ich den River-Algorithmus verbunden habe mit den individuellen Twitter-Accounts von eben 200 Nutzern. Und da hat dann jeder Nutzer eine für sich maßgeschneiderte Seite bekommen mit den Schlagzeilen, die seine Twitter-Followings, also den Leuten, denen er bei Twitter folgt, in den letzten Stunden getwittert haben. Und das war eben immer eigentlich ein ganz schönes Aggregat, weil die ganze Idee ist ja, das basiert ja auf Redundanz, dass eben Nachrichten mehrfach genannt werden aus verschiedenen unabhängigen Richtungen. Und auf der einen Seite kann man dadurch sehr schön sehen, welche verschiedenen Perspektiven unterschiedliche Leute auf die gleiche Nachricht haben, also die verschiedenen Standpunkte. Und gleichzeitig aber eben auch, dass man eben die Doppelnennung so ein bisschen im Stream dem auch entgeht. Also es ist ja oft so, dass die gleiche Nachricht aus verschiedenen Richtungen kommt, von unterschiedlichen Leuten empfohlen oder vielleicht sogar eben auch von ursprünglichen Quellen. Die einen lesen eher das eine Medium und die anderen lesen eine ganz andere, ein Angebot von einem ganz anderen Verlag. Und das war eins der erfolgreichen Experimente, die ich auch gerne zurückbringen möchte. Das Problem damit ist aber, dass es sehr schwer, das in den Benutzerzahlen zu skalieren. Es gibt ein paar vergleichbare Angebote, die mittlerweile, das ist zumindest mein Eindruck, eben das Problem haben, dass sie sehr viele Nutzer haben und deswegen diese, ich nenne das mal Zeitung, aus dem Twitter-Stream gar nicht oft genug aktualisieren können für den Nutzer. Und dann verliert es irgendwann genau den Wert, den es ursprünglich mal ausgemacht hat.
Aber das sind ja letztlich Algorithmen, die dann entscheiden, was du gut findest oder was du nicht gut findest. Und wir haben es ja selber in der Hand, was wir lesen wollen. Ich frage mal, ist so ein persönlich zusammengestellter RSS-Reader nicht besser? Oder von mir ist auch die Empfehlungen bei Facebook?
Ja, ich finde die Frage aber eigentlich interessanter, eben wenn man eben die Zeit dafür nicht hat. Also für jemanden, der natürlich sich sowieso den ganzen Tag lang mit Social Media und dem Netzgeschehen und so weiter auseinandersetzt, für den bringt das nicht mehr so viel Neues, glaube ich. Ich glaube, es ist eben eher eine Zeitersparnis für denjenigen, der jetzt vielleicht ein paar Stunden nicht geguckt hat, der offline war, der gucken möchte, was er in der Nacht verpasst hat oder während er im Zug war oder im Flieger oder im Meeting oder so. Und gleichzeitig aber eben auch eben eine Bündelung, wo man eben manchmal sagt, mir reicht diese News, wenn ich sie aus einer Hand bekomme. Und manchmal möchte ich gerade die verschiedenen Facetten sehen. Zum Beispiel Musikblogs oder sowas, neues Album von meiner Lieblingsband. Dann bin ich daran interessiert, was sagen eigentlich die verschiedenen Blogger über das neue Album von Band X. Und letztendlich, klar, kann natürlich ein Algorithmus eigentlich immer nur Vorschläge bringen und man kann solche Empfehlungsalgorithmen dann meistens trainieren. Also wenn man dann daran auch richtig Zeit investiert, wer das mal ausprobiert hat bei Amazon, die Produktvorschläge dort eben zu bewerten, dann werden die Vorschläge besser mit der Zeit. Das wollen die meisten Nutzer überhaupt gar nicht. Aber ich finde, das ist eigentlich das kann eine spannende Geschichte sein, wenn man eben dadurch auf Sachen stößt, die man halt sonst gar nicht gestolpert wäre.
Ich hoffe, dass wir da nachher noch mal ein bisschen genauer eingehen können auf dieses Thema. Aber lass uns erst noch mal bei River bleiben. Du hast gesagt, du experimentierst öfter mal. Du hast gerade diese Personalisierung angesprochen. Eine Funktion, an die ich mich sehr gerne erinnere, war das Tagesarchiv. Das finde ich im Moment auch nicht auf der Seite. Kommt das irgendwann zurück?
Ja, ich denke schon. Du meinst wahrscheinlich, dass ich habe meistens um 12 Uhr nachts hat der Riverbot dann nochmal, glaube ich, die URL gepostet, ne? Meinst du das?
Ja, beziehungsweise es gab für jeden Tag so einen Snapshot im Prinzip, wo man zurückgehen konnte und sich angucken konnte, was waren an dem Tag die Themen des Tages.
Sozusagen. Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall sinnvoll.
Wobei bei Funktionen sind, die vielleicht mal zurückkommen werden. Er hat uns eine Frage schon vor der Sendung per Twitter erreicht vom User March. Er fragt, wann kommen die Funktionen zurück, sich vom einen zum anderen Resonanzfaden zu hangeln?
Ja, das war so, dass wenn mehrere Geschichten parallel laufen, die aber untereinander gar nicht vernetzt sind, dann hat River versucht, das zu vernetzen, was noch gar nicht vernetzt war und hat dann eben das als verwandte Themen erkannt und dann eben auch dementsprechend gefeatured. Und das hat nur so mittelmäßig funktioniert. Und irgendwann habe ich einfach aufgrund der vielen Experimente, die ich da im Laufen hatte, dann eben einfach einsehen müssen, dass viele Sachen von denen dann nochmal ordentlich viel Arbeit benötigen, um vernünftig zu funktionieren. Und ich habe dann für mich einfach einsehen müssen, dass ich bestimmte Funktionen erstmal vom Netz nehme, weil das für mich einfach nicht mehr managebar war. Für eine Person ist das dann irgendwann zu viel. Weil das Paradox von so einem Aggregator ist, der braucht gerade deswegen viel Arbeit, weil er selbst autonom arbeitet. Also es wäre viel einfacher, wenn man halt einfach nur eine Datenbank hat, wo Leute ihre Sachen eintippen und dann wird das irgendwann für andere Nutzer wieder ausgespuckt. Aber das ist tatsächlich so ein bisschen muss ich sich so ein bisschen vorstellen, ich nenne gerne als Beispiel immer so diesen Mars Rover, der eben auf der Erde programmiert werden muss, um dann oben auf dem Mars zurechtzukommen. Und dann halt nur noch so ganz marginal gesteuert werden kann über eine Funkstrecke. Und so ähnlich ist das eigentlich mit dem Newsbot auch. Also es ist unglaublich, dass da teilweise noch Fehler drin sind, die 5 Jahre lang unentdeckt waren. Einfach weil der Newsbot auf irgendeine neue Situation stößt, an die ich nicht gedacht habe beim Programmieren. Und so gesehen habe ich dann eben einfach bestimmte Dinge, die nicht gut funktioniert haben, erstmal vom Netz genommen. Und dazu gehört eben auch diese Darstellung der verwandten Themen.
Welche Veränderungen steht als nächstes an? Gibt es wieder ein interessantes Experiment? Gibt es irgendwelche Entwicklungen, auf die du reagierst oder sogar reagieren musst?
Ja, was ich ja immer wieder als Feedback bekomme, ist, dass es manchmal ein bisschen sehr monothematisch ist, dass es schwer ist, mit Nischenthemen, also mit dem Longtail auf River zu kommen. Und ich würde eigentlich gerne in die Richtung gehen, dass man eigentlich zu jedem Begriff sein eigenes Aggregat erstellt bekommt. Zumindest nach einer bestimmten Zeit. Also man muss dem Bot ein bisschen Zeit geben, einen kleinen Vorsprung, um da ein bisschen was einzusammeln, weil er erstmal Quellen identifizieren muss und rauszufinden, wer sind eigentlich hier die autoritären Quellen und so weiter. Und da muss ich dann eben einfach in die Artikel reingehen und die gut verschlagworten können, damit ich eben rausfinde, dieser Artikel handelt zu so und viel Prozent über Politikthemen und zu so und so viel Prozent hat das einen wirtschaftlichen Aspekt und so weiter. Also das ist letztendlich eine Topic-Erkennung, Topic-Modeling nennt sich das Thema. Damit kann man dann eben schon sehr stark in den Bereich Semantik reingehen. Also klar, also natürlich nicht so intelligent wie ein Mensch das könnte. Aber es ist schon sehr interessant, wenn man darüber dann eben wirklich die Möglichkeit hätte, dass man dann eben einfach zu einem aktuellen Thema, was vielleicht auch nur für ein paar Stunden sogar aktuell ist, dann eben eine neue, völlig neue Aggregation aufmachen könnte. Das ist eigentlich das, was mich im Moment am meisten interessiert.
Das klingt so, als wärst du da tatsächlich am Puls der Zeit, würdest du die neueste Technik einsetzen. Ist das wirklich so State of the Art künstliche Intelligenz?
Ja, das ist ein Begriff, der hat sich in den 60er Jahren verbraucht. Mittlerweile sagt man ein kleines Subset von den Technologien und Praktiken aus der künstlichen Intelligenz, die man heutzutage einsetzt, ist Machine Learning, also maschinelles Lernen, wo man den Computer mit großen Datenmengen füttert, der daraus dann statistisch gesehen Muster erkennt und damit dann Entscheidungen für die Zukunft trifft. Also wo der Computer nicht mehr explizit programmiert wird, wenn das, dann tue das, wenn das, dann tue das, sondern wo der Computer wirklich sich den Algorithmus quasi oder die Parameter eines Algorithmus erstmal aus den Daten selbst herausliest und dann aufgrund von diesen Parametern, das sind Schwellwerte und so eben Einstellungen, das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie wenn man so einen Motor tunt, also so an der Zündung rumfummelt und so weiter, dass man eben darüber eben maschinelles Lernen, dass man darüber eben große Datenmengen managebar macht, weil das sind Datenmengen, die passen mittlerweile nicht mehr passen nicht mehr in den Speicher einer einzelnen Maschine, die muss man über mehrere Server verteilen und dann darüber aggregieren und so weiter. Das ist halt sehr spannend und und die Sachen, die ich halt gemacht habe, die sind größtenteils selbst programmiert, weil ich das eben auch lernen wollte, wobei ich jetzt wahrscheinlich umschalten werde, den Modus operandi da so ein bisschen ändern werde, weil das dann doch ein sehr zeitaufwendiger Prozess ist, wenn man jeden Algorithmus selbst programmiert und man den erstmal dann auch wieder debuggen muss, wenn man meistens, also debuggen ist halt eben, jeder Programmcode enthält zunächst erstmal Fehler, muss dann in mehreren Iterationen langsam gedebuggt werden, also die einzelnen Fehler gefunden und behoben werden.
Wir kommen jetzt nochmal zu einem Blogger, den du uns ans Herz gelegt hast, in den Bookmarks, die du uns mitgebracht hast. Da gibt's einen Blog mit dem Namen Anmut und Demut. Auf den ersten Blick oder den ganz ersten Blick ist eine Ansammlung von ganz vielen verschiedenen Themen, vielleicht mit den Schwerpunkten Technik und Fantasy. Da gibt's zum Beispiel einen Artikel über Drachen oder Vampire gleich neben einem Eintrag über den neuen Winamp Player für Mac. Man liest aber auch Persönliches. Hinter dem Blog steht, du hast ihn gerade schon angesprochen, Benjamin Birkenhake. Man erfährt über ihn, dass er bei Zeit Online und bei Axel Springer gearbeitet hat und zurzeit ist er in Berlin Geschäftsführer einer Firma, die Webseiten gestaltet und strukturiert. Er beschreibt seinen Blog selbst als fiktional. Auf meine Worte ist kein Verlass. Dieses Blog ist auch ein literarisches Experiment, liest man da. Ja, erstmal die Frage, warum hast du Anmut und Demut ausgesucht?
Eigentlich aus dem gleichen Grund, warum ich auch den Hacker empfohlen habe. Also es ist irgendwie schon sehr alt. Es hat mittlerweile 10 Jahre auf dem Buckel, dieses Blog. ist irgendwie auch schön zu sehen, wie das ist eins von diesen persönlichen Blogs. Benjamin hat sich auch selbst aus dem Google-Index rausgenommen, weil er das gar nicht unbedingt möchte, dass die Inhalte gefunden werden. Er hat da so eine kleine Leserschaft, die ihm sehr treu ist, die er quasi in sein Leben blicken lässt. Und er, glaube ich, schreibt die meisten Sachen tatsächlich für sich selbst auf und eben nur im zweiten Gedanken für die Außenwelt. Und das ist wirklich ein Mischmasch bei ihm, ja, ein dicker, bunter Strauß, den er da an verschiedenen Artikeln hat. Was ich bei ihm sehr spannend finde, er hat sich irgendwann mal so als Texttechnologe bezeichnet. Und er hat eine wahnsinnige, und das kann ich gut teilen, Faszination von Hypertext-Systemen, also eben einfach der Grundarchitektur des Webs. Und hat da jetzt, ich glaube, das war vor ein paar Wochen zum Beispiel, Text-Adventures entdeckt. Also Programmiersprachen oder Systeme, mit denen man eben Text-Adventures programmieren kann. Wer sich daran erinnert, das gab dann halt damals, als die Computersysteme noch gar nicht grafisch basiert, sondern textbasiert waren, eben Adventures, wo man mit North und West und die in den, also die verschiedenen Windesrichtungen, da sich durch eine künstliche Welt begegnen, bewegen konnte und dann anderen Gestalten begegnet ist und mit denen sich unterhalten hat, um herauszufinden, wie können die einem bei seinem Ziel helfen. Und es ist wirklich sehr spannend, eben, wie sich eben auch der Fokus von Benjamins Blog über die Jahre verschoben hat. Ich mag das sehr gerne.
Ja, hört sich interessant an. Ich glaube, da werde ich nach der Sendung auf jeden Fall auch mal vorbeischauen. Wer schon öfter ein Online-Talk-Porträt gehört hat, der weiß, normalerweise kommt ungefähr an dieser Stelle die Blog-Lesung. Ja, Frank, du hast jetzt das River-Blog über den wahrscheinlich dort meist beachteten Eintrag wollen wir jetzt sprechen. Eine Blog-Lesung lohnt sich nicht so richtig, denn der Eintrag ist ziemlich kurz. Aber es ist ein Video darüber entstanden. 140 Sekunden ist ein Projekt, in dem ein paar Leute regelmäßig einen Film zum Tweet sozusagen produzieren. Und über den Tweet von dir, der auf diesen Blogbeitrag verweist, ist auch ein solcher Film entstanden. Und einer der Macher, Julius Endert, hat uns freundlicherweise erlaubt, die Tonspur hier abzuspielen. Das komplette Video steht auf unserer Website deradiowissen.de. Ja, der Tweet, um den sich das Video dreht, der lautet Walking and Falling, gefolgt von einem Link zum Riverblog. Und wir hören jetzt, was du über diesen Tweet gesagt hast.
Ich bin halt dann schon auch sehr techy und habe dann eben mich gar nicht so sehr darum gekümmert, wie ich das Ganze eigentlich auf finanzielle Beine stellen kann, und musste dann im Frühjahr diesen Jahres einfach für mich selbst feststellen, dass Selbstausbeutung ein gestecktes Geschäftsmodell ist. Alle Blogbeiträge sind immer nach Musiktiteln benannt, und dieser lautete jetzt Walking and Falling, ein Titel von Laurie Anderson, den ich eigentlich ganz schön fand, weil sie in dem Song eben erklärt, dass wir gehen, indem wir uns immer wieder fallen lassen und immer wieder fangen. Ja, ich hatte dann noch einen Elbspaziergang gemacht und mir nochmal alles durch den Kopf gehen lassen, und ich habe dann einen letzten Blog-Eintrag geschrieben mit einem Screenshot, vorher, nachher, so ein bisschen kondolenzbuchartig, und dann den Tweet abgeschickt. Die Reaktionen im Blog als auch auf Twitter, die waren wirklich von bis. Da waren die einen, die sagten, Dankeschön, war eine schöne Zeit. Da waren die, die sagten, hey, das meinst du doch nicht ernst, was können wir tun, wie können wir dir helfen? Ich glaube, der Aufschrei in der Medien- und Blogwelt war auch deswegen sehr groß, weil River eben eine von wenigen Seiten war, die überhaupt das ermöglicht hat, dieses kleine Universum übersichtlich zu durchforsten und zu überblicken. Die Reaktion auf den Neustart des Projektes, River gibt es jetzt zum Glück wieder, genauso groß, wenn nicht sogar noch größer war, als zu dem Zeitpunkt, als ich den Stecker ziehen musste. Mal schauen, wohin der Fluss so treibt.
Also du hast den Stecker gezogen, am 6. Februar 2011 war das. Du hast gerade in dem Video beschrieben, davor hast du einen Spaziergang an der Elbe gemacht und dir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Was hast du nach dem Steckerziehen gemacht?
Geweint. Es war schon keine ganz einfache Entscheidung. Es war schon eine sehr stark verzweiflungsgetriebene Geschichte. Also wer das die Wochen und Monate vorher schon verfolgt hat, war das, dem war es eigentlich schon klar, dass es nicht gut stand um das Projekt. Ich habe da sehr viel Zeit reingekippt. Ich habe das eben versucht, mit meinem eigenen Kapital zu bootstrappen, wie man das sagt. Und habe mich einfach nicht genug drum gekümmert, wie ich das auf finanzielle Beine stellen kann, wie ich eben sagte. Und eben auch der Erkenntnis zufolge, dass ich dafür auch wenig Interesse habe, mich um eben die Vermarktung und das Geld und das Rechtliche und solche Sachen auch noch zu kümmern, weil das ist einfach schon von der Entwicklung und vom Betrieb her schon für eine Person ein sehr großes Unterfangen. Und das
klingt das alles danach, dass das ein sehr persönliches Projekt auch für dich ist. Wie würdest du denn deine Beziehung zu River beschreiben?
Ja, ich habe halt gemerkt, dass mich das Thema selbst eben schon auch sehr fasziniert und ich da auch mittlerweile glaube, dass ich da immer noch in den Anfängen stecke. Ich eben jetzt durch eben zum Beispiel durch das Interesse vorhin genannte für die Mathematik eben teilweise eben jetzt eigentlich erst das Fundament dafür finde, wie ich bestimmte Dinge ausdrücke. Ich habe viele Sachen einfach nach einem Brute Force Prinzip gemacht und erkenne jetzt, dass es dafür schöne Algorithmen gibt, in die man das gießen kann, und würde gerne mit der Technologie eigentlich noch weitermachen. Also River selbst habe ich oft so als Technologieblaupause bezeichnet, eben so als Schaufenster für das, was man eben so machen könnte. Ich kann mir aber eben vorstellen, dass man mit der Maschinerie, die mittlerweile zur Verfügung steht, eben auch ganz andere Sachen machen könnte. Also ganz andere Datenquellen anklemmt und damit dann vielleicht ganz andere Muster erkennt und die visualisiert. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was uns auf die nächsten Jahre bestimmt sehr stark begleiten wird, weil ja die Menge von Daten in den nächsten Jahren noch viel, viel mehr explodieren wird als in den letzten 5, 6 Jahren.
Also das heißt, das klingt so ein bisschen nach einer Idee, die du hast, wie du doch mit River und der Technik dahinter Geld verdienen könntest.
Nein. Ich denke, dass es ein paar Ideen gibt, die so in den Bereich Produkt gehen könnten. Ich kann mir auch vorstellen, dass es einige Sachen gibt, die man über Programmierschnittstellen, APIs, eben auch an andere Content-Management-Systeme oder vielleicht sogar eben auch Verlagen anbieten kann, die sehr interessant sein könnten. Mein Problem war die letzten Jahre eben einfach auch, dass ich, was die Medienbranche angeht, ein Quereinsteiger bin. Ich habe praktisch überhaupt gar keine Kontakte. Ich bin nicht bereit, irgendwie Kaltakquise oder irgendwas zu machen. Und ich habe da eben einfach einsehen müssen, dass ich das mit dem, was ich zur Verfügung habe, eben einfach nicht schaffen werde, weil mir die Kontakte fehlen. Ich teilweise auch die Probleme eben nicht verstehe. Ich glaube schon, dass es einiges gibt, was River hat, was dem einen oder anderen Verlag zugute käme, aber ich eben zum Beispiel eben nicht weiß, wie dort genau das News-Tagesgeschäft funktioniert. Und deswegen kann das auch sein, dass ich mir da Illusionen mache.
Hast du denn irgendwelche Strategien entwickelt, um Selbstausbeutung jetzt zu verhindern und auch so Frustrationen, die ja sicherlich damit zusammenhängen?
Naja, letztendlich ist es schon zu einem Teil jetzt dadurch gelöst, dass es jetzt einen Sponsor gibt und dass River professionell vermarktet wird. Damit ist schon mal eine ganze Menge von meinen Schultern. Und das ist aber eben, kann erstmal nur ein Standbein sein. Ich glaube, dass River eigentlich drei Standbeine braucht. Ein Stuhl mit drei Stützen kann nicht umfallen. Und wenn mir das gelingen würde, dann wäre es toll. Und das ist für mich aber eher eine Sache, die mittel- oder langfristig anzusehen ist. Und wie das dann genau funktioniert, muss man mal sehen. Also es ist halt eben einfach so, dass ich eben jetzt nicht mehr so ganz schnelle Experimente mache, wie ich das die ersten 5 Jahre gemacht habe, sondern jetzt eben schon ein bisschen mehr Zeit nehme, um da die Dinge nicht beta-mäßig, sondern ein bisschen ausgereifter zu präsentieren. Und da kann ich eben jetzt nicht so ganz, ganz schnell und agil wie in der Vergangenheit operieren, sondern muss jetzt eben einfach auch mich ein bisschen zurücklehnen, und es ist für mich selbst auch schwer, weil ich da oft nicht so die Geduld für habe. Ich bin jemand also eins meiner Steckenpferde ist Extreme Programming, wo man mit ganz schnellen, rapiden Iterationen und viel Kundenfeedback ganz schnell zu einer Lösung für den Kunden kommt. Und das ist schwer, mich da so ein bisschen in die andere Richtung jetzt zu lehnen. Also ich versuche da so einen Mix zu finden.
Jetzt versuche ich es nochmal mit der Frage, wie deine Beziehung zu River ist. Du hast, als du River zugemacht hast, hast du einerseits geschrieben, du blöder Bot, andererseits alter Freund. Ist das Pendel jetzt in eine Richtung dauerhaft ausgeschlagen?
Nee, es ist schon eine Hassliebe. Es ist halt schon so, dass der Bot natürlich manchmal Dinge macht, wo ich mir selbst einen Kopf schlage, weil das natürlich mein Programmierfehler war. Es ist manchmal schön, wenn der Bot Sachen macht, mit denen ich selbst nicht gerechnet hatte. Es ist manchmal aber auch schwierig, weil das Nachrichtengeschäft selbst schwierig ist. Es ist halt eben für mich als Einzelperson deswegen schwierig, weil Nachrichten ja nie Pause machen. Man hat eigentlich nie Feierabend oder Urlaub oder sowas. Und für mich ist das eben ein kontinuierlicher Nachsteuerungsprozess. Ich gucke mir an, was macht der News-Bot und versuche das zu vergleichen mit dem, wie hätte ich als Mensch das entschieden? Wie hätte ich selbst, wie würde River aussehen, wenn ich das nur von Hand zusammenstellen würde? Und ich versuche, diese Feedbackschleife zu schließen und den Ist-Zustand an den Soll-Zustand anzugleichen. Also eben an dem Newsbot immer wieder dran rumzuschrauben. Und das ist auf der einen Seite spannend, weil das ein Optimierungsproblem ist. Aber es ist manchmal eben auch sehr frustrierend, weil man auf ein wanderndes Ziel schießt. Man wird eigentlich nie fertig. Und das ist auf der einen Seite der Reiz des ganzen Projektes, auf der anderen Seite aber eben auch, woran man sich wahnsinnig ausbrennen kann.
Wir kommen nochmal zu einer deiner Lieblingsseiten von dir. Es ist wieder ein Blog, und zwar vom amerikanischen Softwareentwickler John Udell. Da findet man wieder viele Technikthemen, dass du die magst, das haben wir jetzt schon mitbekommen. Es geht aber auch so ein bisschen um Wissenschaft oder Wissensvermittlung. Beim ersten Artikel ist mir eine Grafik ins Auge gefallen, die den Lösungsansatz einer Problemstellung eines Geeks mit der Lösung eines, ich sag mal, normalen Menschen vergleicht. Sie zeigt, dass der Geek trotz des komplizierten Ansatzes dann doch schneller ans Ziel kommt. Und das ist nicht das erste Mal, dass ich auf den Seiten, die du uns zugeschickt hast, das Wort Geek gelesen habe. Würdest du dich selber als Geek bezeichnen? Und was verstehst du unter dem Begriff überhaupt?
Ja, ich würde schon sagen Geek. Ein Geek ist jemand, der eine wahnsinnige Faszination für ein Thema hat. Und oft gibt dann noch die Unterscheidung zwischen dem Nerd und dem Geek.
Schwierige Unterscheidung, ja.
Ja, ich denke auch. Will ich mich jetzt auch nicht dran versuchen. Ein Geek ist schon jemand, der sehr früh in seinem Leben, glaube ich, eine Faszination für so Basteln und Technik und dann relativ früh auch Computer entwickelt hat, glaube ich. Und das würde ich schon sagen. Ich war der Einzige in der Schulklasse, der einen C64 hatte damals.
Da musst du viele Freunde gehabt haben.
Ganz genau. Also jedenfalls nicht in der Schulklasse, richtig.
Geek-Themen schaffen es mittlerweile ja sogar schon ins Feuilleton. Unter anderem das Thema Algorithmen. Du hast das eben schon mal ganz kurz angesprochen. Das scheint gerade trendy zu sein. Alle sprechen und schreiben darüber, so scheint es. Und gerade diese Woche hat auch Katrin Passig die Diskussion nochmal in der Süddeutschen zusammengefasst. Und sie hat geschrieben, seit 2 Jahren würde praktisch monatlich im Feuilleton etwas über Empfehlungs- und Filteralgorithmen stehen. Verfolgst du diese Diskussion?
Nur so ein bisschen, weil sie natürlich auf einem Niveau geführt wird, wo ich irgendwie, ich bin Informatiker, ich kenne die ganzen Themen. Also das ist für viele Leute, ist das jetzt ein neues, spannendes Thema, das kann ich auch verstehen. Ist quasi das Code-Jahr gerade ausgerufen. Alan Turing, eine der führenden Figuren, hat dieses Jahr irgendwie 100-jährigen Geburtstag. Das ist der unseren Enigma-Code geknackt hat, da bei den Briten. Mhm. Ich kann die Faszination dafür verstehen. Ich kann auch die Verunsicherung verstehen, die jetzt da diskutiert wird. Also diese Themen Filterblasen und so weiter. Oder die Mächtigkeit, die Übermächtigkeit der Algorithmen und so weiter.
Genau, die Filterblase, in der man drinsteckt, weil man sich für bestimmte Begriffe oder bestimmte Themen interessiert und dann auch nur zu diesen Themen was angeboten bekommt und so der Tellerrand eigentlich immer schmaler wird. Ne?
Ja, genau. Wobei der Eli Pariser da so ein bisschen eigentlich schon ganz am Anfang den Fehler gemacht hat, die Idee von einem Empfehlungssystem ist ja tatsächlich, dass es einem die Artikel oder die Dinge, sage ich mal, die Dinge empfiehlt, auf die man eben nicht direkt gekommen wäre. Also wenn ich bei Amazon heute immer noch die Artikel empfohlen bekommen hätte, wo ich vor 10 Jahren mal ein Geburtstagsgeschenk bestellt habe oder sowas, das wäre ja tatsächlich nicht im Sinne des Erfinders. Aber ein wirklich guter Empfehlungsalgorithmus ist ja tatsächlich einer, der mich über den Tellerrand führt, also dieses sogenannte Serendipity-Prinzip da auslöst und ich über Dinge stolpere, die ich um Gottes Willen niemals auf die Idee gekommen wäre, die zu suchen. Weil Dinge, von denen ich schon weiß, dass es sie gibt, die kann ich ja tatsächlich suchen. Die kann ich ja tatsächlich in den Suchschlitz von Google eintippen und mich dann da durch das Netz bewegen. Aber eine gute Empfehlungsmaschinerie ist wirklich eine, die sagt, hier ist ein Thema, das hast du noch gar nicht auf dem Radar, das sollte dich aber eigentlich interessieren. Und so gesehen kann ich seine Argumentation da nicht so ganz verstehen.
Und wenn es zu viel von einem Thema gibt, wie machst du das bei River? Also zum Beispiel ist mir natürlich diese Woche aufgefallen, die Seite war sehr voll mit Überschriften zur Affäre um den Bundespräsidenten. Das ist ja auch heute wieder so. Justierst du dann nach?
Nee, ich glaube, das ist eigentlich gerade richtig, dass es das genauso widerspiegelt. Auf der einen Seite ist es ja tatsächlich auch so, dass das Thema ja auch bei allen Zeitungsverlagen ganz oben rangiert und seit Wochen nicht losgelassen wird. Dass es da pro Tag mehrere Updates gibt, auch wenn sie ganz minimal ausfallen. Es gab da gerade auch diese Woche einen Artikel aus Österreich oder aus der Schweiz, war das, glaube ich, bei ZIP, Digital Magazine oder so, wo das auch quasi genauso beleuchtet wurde, dass eben, da wurde River gesnapshottet, also da wurde hat das mal analysiert, als, glaube ich, die halbe Seite mit Wulff-Artikeln voll war. Mhm. Und das ist gerade eben schon das Prinzip, dass sich River ja gerade um das Thema explizit kümmert, was jetzt gerade aktuell heiß diskutiert wird. Und wenn es tatsächlich eben so ist, dass es das heiße Thema, was jetzt gerade niemanden kalt lassen kann, dann finde ich das eigentlich nur richtig, wenn dann möglichst viele Artikel aus verschiedenen Quellen eben diese Multiperspektivität, dass die dargestellt wird, das finde ich eigentlich genau richtig. Die ist ja auch schnell vorbei. Wenn das Thema dann nächste Woche niemanden mehr interessiert, dann ist es dann eben auch durch.
Bist du denn manchmal selbst davon überrascht, was auf der Seite steht? Oder kannst du das alles ganz genau nachvollziehen, warum jetzt welcher Artikel wo auf welcher Position steht?
Zum Teil. Es ist natürlich schon so, dass der Algorithmus sehr stark dann auf Zeit reagiert. Also das ist so ein Zeitfenster, was immer so mitrutscht und dass Dinge, die jetzt möglichst gerade passiert sind, die werden höher gewichtet als Dinge, die schon ein bisschen zurückliegen. Aber es ist zum Teil eben ja so, dass die Software da durch die Erkennung von Mustern da Dinge vereinheitlicht, die vermischt werden, wo man nicht mehr genau als Programmierer sagen kann, dass das ein Konzept ist, sondern ist schwer zu sagen, wie kann man das erklären? Wie zum Beispiel Leute, die Farben riechen können. Da werden zwei verschiedene Dinge durch das gleiche Neuron ausgedrückt. Und so macht das die Software auch. Die erkennt Muster, die eigentlich gar keine Muster sind, wo man als Mensch sagen würde, das ist nicht das Gleiche. Aber der Software-Algorithmus denkt, das ist das Gleiche. Und dann entstehen ganz interessante Effekte, wie dass man Farben riechen kann.
Hast du denn vielleicht ganz zum Schluss noch einen kurzen Tipp für alle, die vielleicht selbst einen Blog haben? Wie komme ich rein mit meinem Blog bei River?
Im ganz extremsten Fall schickt man mir eine E-Mail oder schreibt einen Kommentar ins Blog. Ansonsten ist es eben so, dass River eigentlich auf Tweets und Blogs reagiert. Also wer jetzt gerade stark verlinkt wird oder wer getwittert wird, da sollte der Newsbot relativ schnell darauf reagieren und dann dieses Blog auch in den Index aufnehmen und dann dementsprechend auf der Seite featuren. Das geht ganz automatisch.
Ja, dann sage ich jetzt an der Stelle schon mal vielen Dank, Frank Westphal, für das spannende Gespräch, für die Tipps, die du uns gerade gegeben hast und auch für die persönlichen Eindrücke, die wir von dir erfahren durften.
Und den nächsten Online-Talk, den gibt's dann in genau einer Woche und die nächste Porträtausgabe des Kölner Webschau-Teams am zweiten Samstag im Februar, das ist dann der 11.2. Ja, tschüss, sagen Thomas Reintjes
und Sebastian Sonntag. Und den Online-Talk gibt's natürlich auch als Podcast auf dradiowissen.de. Und das letzte kurze Wort hat aus Hamburg Frank Westphal.
Ja, vielen Dank.